Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Hallöchen.
Guten Morgen, eigentlich schon mehr Mahlzeit.
Du, wir haben am Morgen angefangen.
Ja, okay. Bis wir jetzt Aufnahme gedrückt haben, stimmt, ja.
Wir hatten so ziemlich alle Themen durch.
Wir haben, ja.
Vom Schnitzelkönig bis zur Spontanimpfung, Walk-in, wie man so schön sagt, mittlerweile.
Genau. Haben wir alles durch jetzt, ja. Ich sag, wir müssen die Aufnahme einfach früher starten und dann brauchen wir gar nicht so lange machen.
Ja, aber da müssten wir trotzdem noch mal ein bisschen schneiden, weil alles ist nicht sendbar, ne?
Ja, okay, das ist das andere, ja. Wobei, heute ging's eigentlich. Wir haben da jetzt nichts Verfängliches irgendwie diskutiert heute früh.
Das stimmt, ja.
Das Einzige, was wir dann machen können, ist, wie andere Podcasts auch, wir schieben dann einfach so ein Off-Topic-Folge mit ein.
Ja, aber wir machen ja schon so viel Off-Topic innerhalb der Sendung. Also,
hast du auch wieder recht.
Das ist so. Obwohl, es gibt Podcasts, die haben die ganze Zeit nur Off-Topic-Themen und kommen gar nicht zum Kern ihres Titels. Das gibt es auch.
Das gibt's auch, genau.
Ja.
Und apropos Kern. Das ist ja die Folge 480, Tobi. Da hatten wir es eben vor der Aufnahme auch schon mal kurz davon.
Ja.
Die 500 naht.
Ja.
Wir hatten ja eben schon mal so grob über den Daumen gerechnet, ob wir es dieses Jahr noch schaffen.
Das dürfte klappen. Wenn wir diszipliniert durchsenden, dürfte das klappen. Ja.
Oh mein Gott, 500 Folgen. Wer hätte das damals gedacht? Hattest du nicht bei Twitter da gerade was abgesetzt?
Ich habe bei Twitter was abgesetzt. Ich setze öfter mal was bei Twitter ab.
Was war es? 10 Jahre Podcasten oder so?
Ach, ja. Das war, glaube ich. Ach ja, meine ehemalige Podcast-Kollegin, mit der ich mal gepodcastet habe.
Oder 9 Jahre, 10 Jahre, was war das?
Die hat irgendwie geschrieben, so und so viele Jahre spreche ich schon in Mikros, und da habe ich nur geschrieben, ja. Ich seit 2006. Da ist mir jetzt mal bewusst geworden, wie lange ich das auch schon mache. 2006, das erste Mal.
Genau, weil ich hatte nämlich auch noch drauf reagiert. Hat ja auch geschrieben, ja, wer hätte das gedacht?
Ja.
Im Prinzip, aber.
Ja, wer hätte
das gedacht? Ach ja, genau, 10 Jahre waren es. Ich finde gerade meinen Tweet wieder, ja. Genau, haben wir uns noch lustig gemacht, ja.
Ja, und im September, da werden wir 10 Jahre. Genau. Am 27. September sind wir dann auch 10 Jahre am Start mit dem Projekt. Also nicht mit dem Projekt unter dem Namen, aber in der Stammbesetzung, hätte ich bitte halt gesagt.
Ja, wobei, ja doch, ja genau. Ja, das werden dann auch schon wieder 10 Jahre, ja.
Wahnsinn, ja. Ja.
Die Zeit verfliegt, wie man so schön sagt.
Ja, das ist wahr. Naja, egal. Mal gucken, was die nächsten 10 Jahre bringen. Ja,
das habe ich im Piep schon gesagt, das verkneife ich mir, ja.
Meinst du nicht, dass noch 10 Jahre
eine,
noch.
Also eine 10-Jahres-Garantie kann ich nicht abgeben, nee.
Nicht? Okay. Nee. Also ich will ja in einen Podcast Rente gehen. Ich möchte ja ganz, ganz lange podcasten. Ich möchte ja so lange podcasten, soweit mich meine Stimme trägt, hätte ich bald gesagt. Ja.
Ja, okay, dann kann man den Rentnercast ja dann aufmachen. Vorausgesetzt, man kann sich noch leisten, die Rechnung dann als Rentner auch zu bezahlen.
Ja, deswegen muss ich ja podcasten.
Ach, vielleicht ist ja aber auch alles dann free to podcast.
Free to podcast ist meinst du damit?
Momentan zeichnet sich ja auch immer mehr der Trend ab free to play.
Ja.
Vielleicht wird es ja dann auch was mit Free-to-Podcast, ja.
Naja, für unsere Hörer ist es ja immer kostenlos.
Nein, ich meine als Podcaster.
Ach so, okay.
Weil, okay, du kannst auch heute schon kostenlos Podcasts produzieren und veröffentlichen. Das ging ja auch schon. Aber so das ein oder andere Premium-Feature will man ja dann doch gerne nutzen und das kostet halt Geld, ja.
Ja, das ist.
Oder es macht einem, oder was heißt Feature, aber es macht einem das Leben dann teilweise doch einfacher. Ne?
Das haben wir letzte Woche erst oder vor 2 Wochen erst gesehen, wo uns dann die Rechnung von Podigy für das nächste Jahr ausgeflattert ist.
Ja, das wird auch alles nicht billiger. Normalerweise müsste das doch alles billiger werden mit der Zeit.
Nee, leider nicht. Dann sagt man immer, Podcasten, das kann jeder und das ist so günstig. Das ist nicht der Fall.
Ja.
Man kann es günstig machen, man kann es aber auch teuer gestalten, das Ganze. Dann muss man halt schauen, wie es ist.
Also du kannst auch mit deinem iPhone und Earphones, Earpods.
Ja, Naja, klar.
Die heute nicht mehr dabei liegen übrigens. Stimmt. Kostet ja auch wieder Geld.
So ist das. Es kostet alles Geld. Ne? Ja, ohne Knete, keine Fete, das ist so.
Genau, was la kostet die Welt.
So ist es.
So, aber apropos Off-Topic-Podcast.
Lass uns doch mal kurz über unseren heutigen Sponsor sprechen oder ihn zumindest ankündigen. Wir haben nämlich einen zu 50% neuen Sponsor an Bord, nämlich die Firma Revive Bikes. Und darüber sprechen wir im Laufe der heutigen Sendung. Ja, jetzt ist er weg.
Nö, ich bin ganz da. Ich wusste nicht, wie du jetzt
weitermachen willst. Ach, wie ich weitermachen will, ja, das weiß ich manchmal auch nicht. Das weiß ich am Anfang der Sendung nie.
Gut.
Es geht weiter mit einem Nachtrag oder einem Follow-up-Thema, wie man so schön sagt. Es gab ein Video, ein internes Video, das die Personalchefin an die Belegschaft gerichtet hat, an die Belegschaft von Apple natürlich. Und sie ist nochmal auf die Mitarbeiterproteste eingegangen. Da gab es ja einige Stimmen und einige Leute, die sich da in einem Brief zusammengetan haben, gegen diese neue Büropflicht, die ja ab September eintreten wird, dass man...
Ja, mach mal weiter.
Sie hat jedenfalls nochmal die ganze Büropflicht verteidigt und hat gesagt, dass es auch dabei bleiben wird. Und sie hat auch erklärt, warum das so ist, dass diese ganzen kreativen Prozesse einfach besser stattfinden können, wenn man das vor Ort macht und wenn man das in physischer Form zusammen macht, halt mit Büropräsenz und dass einfach die ganze Apple-Kultur und die ganze Apple-DNA halt auch darauf aufgebaut ist, dass man persönlich zusammenkommen muss. Das ist mal so die Quintessenz, die bei dem Video rausgekommen ist oder das, was bei dem Video halt rausgekommen ist. Und letztendlich gab es dann auch noch einen kleinen Anhang dazu sozusagen. Wenn man ausschließlich im Homeoffice arbeiten möchte, kann man einen Antrag stellen und das muss dann von Fall zu Fall auf Management-Ebene entschieden werden, ob dem Antrag halt stattgegeben wird oder nicht. Und das waren halt die beiden Erkenntnisse, die man halt aus diesem Video herausziehen konnte. Ja. Das ist sozusagen der aktuelle Stand zu dem Thema Homeoffice oder nicht Homeoffice. Ja.
Ja. Ja, ja, ja. Ich bin gerade überlegen, wie ich mich jetzt dazu ausdrücke. weil das, was ja jetzt kommen wird, wieder mit im Büro arbeiten vor Ort, ist ja im Prinzip nichts anderes, wie es Apple vorher ja auch schon hatte. Und sie haben ja vorher auch schon Homeoffice quasi für ihre Mitarbeiter angeboten. Nicht in dem Umfang wie während Corona, klar, das war auch eine ganz andere Situation. Ja, das haben wir ja hier in Deutschland teilweise auch, ja, als dann auch die Pflicht zum Homeoffice kam für die Bereiche an Arbeit, die halt machbar sind. Unter anderem bin ich ja davon auch betroffen, ja, jetzt die ganze Zeit schon von zu Hause aus am Arbeiten. Ich war, glaube ich, nur, seitdem ich den Job angefangen habe, nur dreimal wirklich vor Ort auch, hauptsächlich eigentlich wegen der Übernahme der Hardware für zu Hause und nochmal ein paar Updates einspielen, die halt über das Netzwerk schneller gehen als zu Hause jetzt hier. Ansonsten habe ich jetzt auch nur von hier gearbeitet. Von daher, wie gesagt, ist es sehr angenehm, aber ich kann da auch die Seite von Apple verstehen, die halt zu ihrem alten Rhythmus quasi wieder übergehen wollen. Ich finde es halt sehr unglücklich, wie es halt die ganze Kommunikation gelaufen ist. Einmal der offene Brief von dem Mitarbeiter, der da auch viel Rückhalt oder Unterstützung auch aus den Apple-Mitarbeiterreihen bekommen hat und auch wie Apple halt mit ihrer Reaktion umgegangen ist. Das fand ich auch so ein bisschen sehr, vielleicht ein bisschen falsch angegangen, das Thema. Klar, im Nachhinein kann man da viel sagen, aber ich hätte es an Apples Stelle halt anders angegangen oder meine Reaktion darauf wäre eine etwas andere gewesen. Vor allem, wenn man auch mal guckt, es gibt ja in den Staaten seit langem den Trend, ja gerade bei neuen, frischen Unternehmen, Startups, teilweise auch bei älteren Firmen, die halt gesehen haben, wie es funktioniert, in dem Bereich Thema Urlaub. Ja, dass man sagt, hier die Mitarbeiter können so viel Urlaub und dann Urlaub machen, wie sie halt Lust haben. Und man sieht ja da ganz klar, dass der Trend eine ganz andere ist. Es wird teilweise weniger Urlaub genommen, Und es ist nicht da aus dem Ruder gelaufen. Genauso oder ähnlich hätte man eigentlich das Thema Homeoffice angehen können. Gerade auch für Apple, die ja eigentlich sehr viel Wert auf das Miteinander gerade mit den Mitarbeitern beziehungsweise in den Teams halt auch legen. Und man hätte, wie gesagt, da dann sagen können, okay, wenn halt die Erfordernis da ist, auf jeden Fall verpflichtend halt auch vor Ort anwesend zu sein. Ansonsten kann sich der Mitarbeiter das frei irgendwie einteilen. Und dann hätte sich das sowieso anders eingependelt.
Ja, ja, da gebe ich dir recht, die Kommunikation hätte etwas, ich sag mal, diplomatischer ablaufen können. Ja,
ja. Ja, gerade auch unter dem ganzen Thema PR, ja, was man ja jetzt auch hat, seit Wochen beschäftigt die Presse sich mit dem Thema und kommt irgendwie nicht zur Ruhe. Jetzt auch wieder ja, ausgegraben das Ganze und ich denke mal, das wird Apple auf jeden Fall auch noch dieses Jahr verfolgen.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, wir wissen noch nicht einmal, ob im September das Ganze auch wieder so umsetzbar ist. Wir wissen nicht, wie sich diese ganze Delta-Geschichte entwickelt. Ja, da soll es ja Richtung Herbst wieder etwas mehr zur Sache gehen, mal ganz salopp ausgedrückt. Und da wissen wir auch gar nicht, ob das überhaupt stattfinden wird, diese Präsenzgeschichte in der Firma.
Das ist die andere Sache. Uns ist ja jetzt auch gerade die Gesetzgebung oder diese Verpflichtung für den Arbeitgeber ja auch ausgelaufen, ich glaube zum 1.7. Unser Arbeitgeber hat auch gesagt, wir machen jetzt erstmal nach wie vor so weiter wie gehabt, also von zu Hause aus für uns jetzt als Abteilung. Und wir warten jetzt einfach mal ab, wie sich das entwickelt. Dann gibt es sowieso, habe ich mehrere Artikel gelesen, die sich mit dem Thema Heimarbeit, Homeoffice beschäftigen, aufgrund jetzt gerade der Aufhebung, wo es halt viele Betriebsvereinbarungen gibt, die halt anscheinend nicht besonders gut formuliert sind, aus denen sich aufgrund der Formulierung eventuell sogar die Situation ergibt, dass ein Arbeitnehmer in Zukunft sogar zu Hause oder weiterhin von zu Hause aus arbeiten könnte, auch wenn der Arbeitnehmer sagt, komm bitte zurück, weil, wie gesagt, die Vereinbarung so schlecht getroffen wurde oder festgehalten wurde, dass es im Prinzip keinen Endpunkt oder so gibt, ja, für dich. Mhm. Wo auch da der Schluss dann war, dass wahrscheinlich einiges jetzt vor Arbeitsgerichten landen wird, ja, weil die Mitarbeiter nicht zurück wollen an den Arbeitsplatz. Ja, und der Arbeitgeber drauf besteht. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das ausgeht. Hätte ich jetzt so auch nicht unbedingt erwartet. Vor allem wäre ich jetzt als Arbeitnehmer nicht auf die Idee gekommen, ja, darauf zu beharren, jetzt unbedingt von zu Hause aus weiterhin arbeiten zu müssen. Klar ist es sehr angenehm.
Ja, eben. Die Leute haben halt gemerkt, oder die Arbeitnehmer merken halt, dass es doch eine sehr angenehme Situation sein kann und dass die Vorteile in den meisten Fällen überwiegen. Klar.
Ja, vor allem muss der Arbeitgeber eigentlich gemerkt haben, dass es ja trotzdem gelaufen ist. Mhm. Und teilweise würde ich sogar sagen, für ihn auch besser. Kann man jetzt nicht so verallgemeinern und es gibt auch bei uns da das ein oder andere Beispiel, gerade wo Eltern halt auch mit Homeschooling und schulpflichtigen Kindern betroffen sind, wo das wirklich sehr, sehr stressig für die war, ja, wo das nicht so einfach war, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall mal besser gelaufen, als wahrscheinlich von den Arbeitgebern auch gedacht.
Ja, das ist richtig. Und ich meine, man hat natürlich die Mitarbeiter in der Firma besser unter Kontrolle, unter Beobachtung, aber auch das kannst du aushebeln. Ich meine, ich habe mal längere Zeit Praktikum im öffentlichen Dienst gemacht und habe da auch gesehen, dass die Leute, ich will das jetzt nicht verallgemeinern und ich will das nicht für den gesamten öffentlichen Dienst sprechen, aber in dem Bereich, wo ich ein Praktikum gemacht habe, war es halt so, dass sich auch viele Mitarbeiter auch der Kontrolle entziehen konnten und so ein bisschen easy going gemacht haben, ohne dass das wer mitbekommen hat, in Anführungsstrichen. Sagen wir es mal ganz diplomatisch und vorsichtig.
Ja. Ja. Aber mir geht es ja nicht mal darum, sondern wenn ja die Arbeit gemacht wird oder sogar das oder die Arbeit, die du von zu Hause aus machst, vielleicht sogar besser erledigen oder erledigst als vor Ort, ob es jetzt qualitativ, ja, zeitlich oder egal, da ist es doch vollkommen wurscht, ob du nebenher nochmal deine Waschmaschine füllst, ja, die Spülmaschine ausräumst oder zwischendrin mit dem Hund mal Gassi gehst.
Ja.
Das kann dem Arbeitgeber doch im Prinzip egal sein, solange dieselbe Arbeit doch genauso
gut gemacht wird wie vorher. Die Ergebnisse stimmen.
Ja. Du musst dir vielleicht mal überlegen, wie gesagt, okay, du kriegst es ja nicht mit, ja, was macht der zu Hause noch nebenher? Und dann kannst du dir mal überlegen, warum hat er dann zu Hause die Zeit dafür, aber vor Ort, wie gesagt, ist er komplett ausgelastet mit dem, was er eigentlich dann, oder mit seinem Arbeitsfeld ausgelastet ist. Wie gesagt, ist nochmal ein komplett anderes Thema, aber da kommt ja auch gerade dieser Aspekt der Zufriedenheit, ja, oder vielleicht auch des Wegfalls, des Stress, den du hast, einfach um den Arbeitsplatz zu erreichen dazu. Ja, von daher bin ich da vielleicht auch ein bisschen anders eingestellt zu dem Thema. Solange die Arbeit 100% okay gemacht wird, muss ich doch nicht im Büro sitzen. Ja.
Genau.
Da okay, aber im Prinzip ist es auch schon wieder so off-topic, dass wir da eigentlich auch mal einen Schlussstrich drunter ziehen können jetzt für heute. Und wie gesagt, um es mal wieder auf Apple zurückzubringen, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen, was halt die Reaktion so betrifft, ja. Ich denke mal, beide Seiten müssen sich da entsprechend auch an die Nase fassen. Wie du schon gemeint hast, ja, mal gucken, wie sich das mit Corona weiterentwickelt und ob das der Plan überhaupt so durchgezogen werden kann. Ich hoffe es, ja, aufgrund der Tatsache, dass halt Corona jetzt vielleicht nicht mehr so ein krasses Thema sein wird.
Aber zumindest aktuell nicht, aber das Thema Corona ist noch lange nicht gegessen. Ja, und das ist das Problem.
Müssen wir mal abwarten, ja.
Ja, ich bin da sehr skeptisch. Ja.
Ja, auf jeden Fall nicht schleifen lassen.
Ja, das ist das Problem, was ich sehe, dass jetzt dieser Sommer wieder dazu genutzt wird, das ganze Thema schleifen zu lassen und dass wir wieder in eine gewisse Laissez-faire verfallen und das darf nicht passieren. Wir müssen weiterhin sehr aufmerksam sein. Naja, gut. Schauen wir mal.
So.
Gut, das nächste ist auch ein kleines Follow-up-Thema. Da haben wir schon mal drüber berichtet, dass nämlich in Australien die Firma Officeworks die AirTags aus dem Sortiment genommen hat. Und damals war der aktuelle Stand der ganzen Geschichte, dass eine australische Regulierungsbehörde sich das Ganze etwas genauer anschaut und das Ganze untersucht und dann abschließend zu einem Fazit kommt. Und dieser Untersuchungsprozess ist zumindest jetzt für die AirTags abgeschlossen. Und sie haben eine offizielle Warnung rausgegeben, dass man die Geräte von Kleinkindern und Kindern fernhalten soll, da die AirTags leicht zu öffnen sind und die Gefahr besteht, dass man die Batterie, also die Knopfzelle, verschlucken kann oder sonstige Dinge damit anstellen kann, für was sie nicht gedacht sind. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, ein offizielles Statement zu und in Australien wird halt davor gewarnt, das Produkt Kleinkindern zugänglich zu machen. Es gab ja auch ein extra Warnlabel, was es exklusiv für Australien gab. Das gab es in anderen Ländern nicht. Aufgrund dieser Bedenken von Officeworks und von anderen Ketten, die in Australien sich dagegen die Dinge aus dem Sortiment genommen haben, hat Apple jetzt, wie gesagt, oder hat Apple kurz danach gesagt, wir machen noch ein extra Warnlabel vorne drauf auf die Verpackung und weisen darauf hin, dass man das den Kleinkindern bis zu einer gewissen Altersgrenze halt nicht zugänglich machen soll, das Gerät. Ja, gut. Anderes Thema ist noch, dass jetzt auch andere Bluetooth-Tracker-Hersteller im Untersuchungsprozess sind bei der Regulierungsbehörde und marktbegleitende Hersteller das gleiche Problem haben, dass Batterien relativ einfach rauszunehmen sind. Und ich muss der ganzen Sache auch zustimmen. Ich finde schon, dass der Deckel von diesen AirTags relativ leicht zu entfernen ist.
Ja, aber du musst auch mal gucken, so, wie viel größer ist denn ein AirTag als die Batteriezelle?
Ja, du könntest theoretisch den ganzen AirTag in den Mund nehmen und
guck mal die ganzen Lego-Steine. Das ist ja auch mit ein Grund, warum auf diesen ganzen Packungen ja auch Altersangaben drauf sind. Ja.
Aber
es draufsteht, nicht geeignet für Kinder unter.
Ja. Wenn die Lego-Steine verschluckt werden sollten, hat man die Chance, dass sie auf den natürlichen Wege wieder ausgeschieden werden.
Ja, okay, also die Chance besteht. Batterie alleine von den Inhaltsstoffen her ist
ja, genau,
ein anderes Thema. Ja,
genau, da ist Batteriesäure drin etc.
Aber was jetzt, genau, aber was jetzt den, wie gesagt, das Problem des Verschluckens oder des nicht geeignet Seins für bestimmte Altersgruppen, das betrifft ja andere Sachen auch noch. Ja, das ist jetzt im Prinzip nichts Neues. Und was mich wundert, ist halt, dass es jetzt speziell bei dieser Art von Gerät oder so. Ja, okay, man muss mal auch mit der gucken, Miniaturisierung, das Zeugs wird ja immer kleiner. Ja. Früher hast du halt, waren die Dinge halt so groß wie eine Faust. War ein bisschen problematisch, die zu beschlucken. Ja. Heutzutage, die Dinger werden ja immer kleiner. Ja.
Ich meine, man hätte natürlich auch irgendwo eine kleine Schraube ansetzen können, dass man das
Gerät nur
mit einer Schraube aufbekommt.
Schraube, dann verkleben, integrieren. Ja,
verkleben wiederum ist nicht so toll wegen Austauschen der Batterie,
Nachhaltigkeitsgedanke. Aber das eine, das andere.
Ja, aber man hätte dementsprechend eine Schraube irgendwo hinsetzen können, würde natürlich optisch nicht mehr so schön aussehen und das Design wäre halt nicht mehr so schick, ganz klar. Aber das wäre der einfachste Weg gewesen, irgendwo zentralisierte Schraube hinzusetzen. Aber okay.
Ja, okay, was du auch machen kannst, sind diese Twist-and-Turn-Verschlüsse.
Das ist ja so, du musst hier drücken und drehen, aber das ist relativ leicht zu machen.
Wusste ich nicht.
Druck ausüben und drehen, aber das ist sehr, sehr leichtgängig.
Kann man natürlich noch ein bisschen erschweren, nur dann ist halt die Frage, wie viele Leute gucken nicht in die Anleitung und wissen vielleicht dann nicht, dass die Batterien austauschbar sind, Wenn sie das nicht relativ einfach ohne Probleme aufkriegen, schmeißen sie das Ding vielleicht, wenn der Akku oder wenn die Batterie leer ist, weg. Ja, das muss natürlich auch nicht sein.
So ist es.
Ja.
Naja, okay. Wie gesagt, die Dinger dürfen weiterhin in Australien vertrieben werden. Es gibt halt nur eine offizielle Warnung von dieser Regulierungsbehörde und das ist halt der aktuelle Stand der Dinge.
Genau. Dann auch nochmal ein bisschen was, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, jetzt in Bezug auf Instagram, das werde ich jetzt kurz nochmal einstreuen. Wir hatten vor einiger Zeit mal drüber gesprochen, dass Instagram an einer Möglichkeit arbeitet, Bilder auch über das Web, also über Instagram zu veröffentlichen, nicht nur über die App, sondern auch über das Web, was sich reimt. Ja. Wurde jetzt bestätigt von Facebook. Da wird dran gearbeitet. Mal gucken, wann es kommt, wie der Rollout ist. Auf jeden Fall, denke ich mal, eine sehr sinnvolle Funktion. Wir hatten da ja auch schon drüber diskutiert. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich hoffe nur nach wie vor, dass noch eine iPad-App kommt. Und und dass es hoffentlich dann von der API auch unterstützt wird und Third-Party-Apps das dann auch entsprechend nutzen können. Muss man aufhaben. Allerdings die nächste Info, und da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass Instagram generell viele Dienste nicht mehr das sind, was sie am Anfang waren und dass sie uns es nicht einfacher machen, sie zu lieben, ist vielleicht jetzt übertrieben, aber halt sie weiterhin gerne zu nutzen, wie wir es früher gehabt haben. Jetzt kam halt die Info, dass Instagram verstärkt auf Videoinhalte setzen will und da auch das entsprechend in den Feed oder in deinen Feed halt bringen will. Ich weiß nicht, ob das dann noch das Instagram ist, was ich dann im Prinzip gerne nutzen will. Aktuell fällt mir schon auf, dass Video ziemlich gepusht wird und da Inhalte teilweise sehr fragwürdig sind. Gerade was halt immer in der Vergangenheit diskutiert wurde mit Konten, ab wie vielen Jahren und nicht unbedingt, man will nicht unbedingt jetzt Kinder ihr Content pushen ohne Ende. Da fällt mir einiges jetzt aktuell gerade in diesem, ich nenne es mal TikTok-Bereich jetzt gerade auf, wo sehr viel meiner Meinung nach Minderjährige doch teilweise fragwürdigen Content posten, inwieweit man das noch befeuern muss oder da auch noch den Schwerpunkt drauflegen muss als Instagram, finde ich jetzt ein bisschen, oder ist für mich ein großes Fragezeichen. Vor allem, wie auch eben schon erwähnt, ob das dann noch mein Instagram ist. Ich weiß es nicht.
Ja, Instagram hat sich sehr, sehr, sehr stark gewandelt und es kommt natürlich auch mal darauf an, in welcher Bubble man da auf Instagram unterwegs ist. Das ist natürlich immer so eine Sache. Also man kann es nicht global sehen und man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt...
ja, wobei so, die
Bubble... Man sieht ja einen Trend, man sieht natürlich einen Trend, wo es hingeht, klar. Aber es gibt natürlich sehr viel verschiedene Bubbles auf Instagram,
ja. Ja, wobei Instagram dir deine Bubble schon kaputt machen wird.
Ja.
Sie wollen ja Content oder sie wollen deinen Feed oder in deinen Feed mehr Content bringen, den du nicht abonniert hast. Und ja, sie wollen schwerpunktthemamäßig oder was heißt Thema, nicht Thema, sondern schwerpunktmäßig weg vom Foto hin zum Video. Und das ist halt, das sind zwei Richtungen, die mir nicht unbedingt so zusagen.
Ja.
Dass man Video mit einbindet, okay. Andere Plattformen machen das auch, beziehungsweise sind damit sehr steil gegangen, dass man da das ein bisschen mitnehmen will. Okay, kann man verstehen. Ob das jetzt der Schwerpunkt sein muss, ist eine andere Frage. Wie gesagt, ist nicht unbedingt meine. Aber dass man in meinen Feed, ja, wo man eh schon sehr viel dran rumgebastelt hat, jetzt auch noch vermehrt Content bringen will, den ich nicht abonniert habe, der aber vielleicht meinen Interessen entspricht. Dafür gibt es für mich eigentlich die Suchfunktion.
Ja, so ist es. So ist es.
Also das wird echt schwierig. Das wird echt schwierig, ja, aber ja, mein Gott, wenn sie damit ja nach wie vor Erfolg haben, beziehungsweise mehr Views oder mehr Umsatz generieren können, ja, ist dann ja vielleicht einfach nicht mehr meins. Ja, aber solange es ja als Unternehmen funktioniert, okay.
Ja. Ja. So ist es. Naja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Ja, vielleicht wieder zurück zu Flickr. Ja. Gibt es die noch? Ja, gell?
Die gibt es noch.
Ja, aber die, ja, okay, die müssen sich auch mal wieder. Naja, egal.
Okay. Gut. Wir haben noch ein weiteres Follow-up-Thema bezüglich der Lieferfähigkeit oder der Vorstellung der neuen MacBook Pros. Da wurde es jetzt etwas konkreter. Man hat ja letzte Woche haben wir noch gesagt, naja, Oktober, November könnte was kommen, da gab es so Spekulationen und jetzt hat DigiTimes einen Bericht rausgehauen, dass das Gerät oder dass die Geräte im September vorgestellt werden und dass sie Anfang bis Mitte Oktober dann auch verfügbar sind oder dann auch bestellbar sind. Verfügbar sieht ja noch ein bisschen anders aus, ob es dann auch wirklich so schnell verfügbar ist, wie man es gerne hätte oder ob dann auch wirklich die Stückzahlen lieferbar sind, die der Markt halt will oder die der Markt halt abverlangt, das ist dann noch eine ganz andere Geschichte. Und Dreh- und Angelpunkt ist immer noch das Display oder die Displays, die sind wohl noch die großen Sorgenkinder, was man halt aus dem Artikel herauslesen konnte. Aber wie gesagt, im September soll es da wohl eine Vorstellung geben und ab Oktober, Mitte Oktober sollen die dann vorbestellbar sein. Bin ich gespannt.
Ja, die Nachfrage nach den neuen iPad Pro Modellen oder nach den großen Versionen des neuen iPad Pro Modells ist anscheinend um einiges stärker als Apple erwartet hat.
Ja.
Die haben ja nur einen Produzenten für das iPad Pro und gerüchteweise wären sie momentan dabei, noch alternative Möglichkeiten zu suchen oder Produzenten zu suchen, um da eventuell den Output zu erhöhen. Sind wir mal gespannt, inwieweit das dann auch gerade die neuen MacBook Pros betrifft. Ja.
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 So ist es. Ja. Naja, schauen wir mal.
Ja.
Gut.
Sie müssen was tun auf jeden Fall, weil es ist halt eine Scheiße, wenn dir Geschäft entgeht, weil du halt nicht entsprechend liefern kannst. Ja.
Mhm. Ja.
So ist oder halt da sich Termine für Geräte verschieben, weil einfach die, ja. Das ist halt immer schade.
Ja. So sieht es nämlich aus. Gut, und dann gibt es noch ein anderes interessantes Thema. Das hat mich ein bisschen irritiert.
Ja, das ist sehr interessant, ja.
Ja, wir haben ja letzte Woche, oder du hast letzte Woche über das Thema gesprochen, 3-Nanometer, Chip-Architektur, dass Apple sich da dementsprechend schon Produktionsstraßen gesichert hat oder Produktions Konvolute oder Produktionsmengen gesichert hat. Und jetzt ist laut dem Fachblatt Nikkei Asia ein Bericht aufgetaucht, dass auch Intel Ende 2022 sich dementsprechend auch Chip-Designs bei TSMC mit der 3-Nanometer-Technik oder dass sie dort Chip-Designs produzieren lassen wollen auf Basis der 3-Nanometer-Technologie. Tja, das kam sehr überraschend.
Also das ist auf jeden Fall eine Bombe an News, nachdem, oder dass Intel generell halt fremdfertigen lassen will, dann im 3-Nanometer-Bereich. Die Frage ist, welche Chips?
Das ist die Frage. Ich meine,
da das sie, wäre da natürlich Intel ja raus ist aus dem 3G, wollte ich schon sagen, aus dem Bereich, lässt ja eigentlich nur vermuten, dass es was anderes sein wird. Die Frage ist halt nur, wird es eventuell auf einem ARM-Design beruhen? Oder ist es ein eigenes Chip-Design, was aber trotzdem nicht in die 486er-Reihe spielt? Das ist halt die Frage. Ja. Oder wollen sie halt ein traditionelles Intel-Chip-Design sag mal.
3-Nanometer.
Ja, ich, Zunge, ja, Zunge-Gehirn, Mund-Gehirn, Sprache-Gehirn, so, dort in Auftrag geben, weil sie es einfach nicht schaffen, in dem Bereich halt zu produzieren. Und wir haben da ja die letzten Jahre immer wieder die Info gehabt, beziehungsweise die Verzögerungen gehabt, was halt jetzt immer diese Schritte betrifft, in den nächsten Bereich dünner werden, wo sie ja einfach hinterherhinken im Moment ein bisschen mit ihrem ganzen Zeitplan, wollen sie das da vielleicht ein bisschen pushen? Die Frage ist halt nur, welchen Bereich? Intel deckt ja hier auch vom Notebook-Chip bis zum Desktop, wollte ich schon sagen, bis zum Server-Chip alles ab. Was wollen sie in dem Bereich halt dann wirklich dann auch produzieren lassen?
Ja. Ja, und ich meine, TSMC ist in dem Bereich extrem erfahren. Die können das. Das haben sie ja jahrelang bewiesen. Und Intel war ja die letzten Jahre und ist ja immer noch sehr defizitär unterwegs, was diese kleine Fertigungstechnologie anbelangt. Also sie sind ja immer noch nicht in die Bereiche vorgestoßen, wo Apple oder respektive TSMC unterwegs ist. Ne? Das ist ja das Problem. Und deswegen wird das wohl einer der Hauptgründe sein, dass sie sich halt das Know-how bei TSMC einkaufen, in Anführungsstrichen, oder da fertigen lassen, weil sie es selbst nicht auf die Kette bekommen. Das ist der Hauptgrund, denke ich mal, dass sie das einfach auslagern müssen. Ja. Und es ist eigentlich schon traurig, dass Intel das nicht selbst hinbekommt.
Aber jetzt stell dir mal vor, sie wollen wirklich hier, sagen wir mal, die übernächste Generation ihres Notebook-Intel-Chips bei TSMC produzieren lassen. Welche Kapazitäten müsste denn TSMC bis dahin aufbauen? Oder wie knapp wird generell die Verfügbarkeit an Chips wie viel knapper wird die Verfügbarkeit von Chips in Zukunft noch werden, wenn jetzt Intel da auch noch produzieren lässt?
Ja, das ist richtig.
Das ist tatsächlich die Frage. Oder kommt da was ganz Neues an Architektur, was Intel da eventuell im Auftrag dann fertigen lässt?
Das ist die Frage, ja.
Und auch eine News, die ich heute gerade gelesen habe, die ja eigentlich sehr gut dazu passt, ist ja, dass Qualcomm jetzt auch demnächst Chips produzieren will, die den M1 zumindest ebenbürtig sind, wenn nicht sogar besser. Sie haben ja dieses Startup gekauft, was von ehemaligen Apple-Mitarbeitern gegründet wurde. Mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein. Egal.
Ich weiß, was du meinst. Ja.
Die haben sie ja gekauft. Das war ja so ein Acquihire. Die wollten ja im Prinzip sich das Know-how einkaufen und wollen das jetzt pushen und als Qualcomm-Chip auf den Markt bringen. Und der soll, wie gesagt, dem M1 mindestens ebenbürtig sein. Sie gehen davon aus, dass er wahrscheinlich besser ist, was die Leistungsdaten betrifft. Also gerade was halt jetzt Strom oder Energieverbrauch in Bezug auf Rechenpower betrifft. da bin ich auch mal gespannt, weil Qualcomm ja mit ihren ARM-Chips im Prinzip auch so ja nach wie vor hinter den Apple-Prozessoren hinterherhinkt und da immer so im Catch-up-Modus ist. Also wenn sie da das jetzt wirklich hinkriegen, ja, mit diesem neuen Design, was sie da ja sich gekauft haben, bin ich auch mal gespannt. Ja, auch gerade, was es dann weiterhin dann auch für die Chip-Verfügbarkeit betrifft. Weil wenn sie das hinkriegen und sie wollen mit den Chips ja anscheinend hier in die Notebooks rein, also dieses ganze Windows und ARM wollen sie anscheinend pushen, bin ich auch mal gespannt, ja.
Ja, ja, ich meine, Konkurrenz belebt das Geschäft und, genau. Und es ist ganz klar, dass Apple sich nicht ausruhen kann auf ihren Lorbeeren und diesen extrem performanten M1-Chip. Das wird Apple auch nicht tun, weil Apple ist es sicherlich bewusst, dass die Konkurrenz ihnen ganz dicht auf den Fersen ist. Ja. Auch wenn jetzt das nicht unbedingt Intel sein mag, sondern eher Qualcomm, aber spielt ja keine Rolle, wer jetzt Apple im Nacken sitzt.
Also ich denke nicht, dass Apple davon ausgeht, dass in den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren irgendjemand sie einholen kann, was ihr Chipdesign betrifft. Ob das jetzt eine andere Situation ist mit Qualcomm und wie gesagt dem Zukauf, ist eine andere Frage. Sie sind wahrscheinlich eher davon ausgegangen, dass das Startup jetzt alleine schon, was die Stückzahlen betrifft, ihnen nicht unbedingt Konkurrenz bieten kann. Selbst wenn der Chip was taugt, kriegen sie überhaupt die Stückzahlen raus, die vielleicht der Markt benötigt. Ja. Jetzt mit Qualcomm im Rücken sieht die Sache nochmal anders aus. Aber wie gesagt, mit dem, was sie mit dem M1 hatten, mit dem, was ja für die Pros erwartet wird und mit dem, was ja auch ansteht für den Mac Pro an Apple Silicon, gehe ich davon aus, dass sie mit ihrem Design wahrscheinlich so ja der Meinung sind, dem Wettbewerb da mindestens mal 2, eher 5 Jahre wahrscheinlich voraus zu sein.
Das mag so sein, nur sie dürfen sich trotzdem nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Das
auf jeden Fall. Aber mir graut's ja im Prinzip vor dem Mac Pro.
Das heißt grauen. Weil wenn
der wirklich mit Apple Silicon Werte bringt, die gefühlt dann den Vorsprung haben, den momentan die M1 haben gegenüber Intel, dann gute Nacht, ja. Da will ich nicht wissen, was der Intel-Kurs macht an der Börse, ja.
Naja.
Aber das ist vielleicht auch die Antwort, die dann hier 22 hier bei TSMC für Intel vom Band läuft. Man weiß es nicht, ja.
Ja, man weiß es nicht. Ich habe ja große Hoffnungen auf den neuen CEO bei Intel, der ja eigentlich aus der Technik-Ecke herkommt, der ja weiß eigentlich, wo die Reise hingehen sollte. Und da setze ich ja große Hoffnungen drauf.
Und wen wir jetzt eben gar nicht erwähnt haben, ist ja AMD. Ja. Die darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, auf jeden Fall.
Was haben die denn die nächsten, sagen wir mal, bis 5 Jahre noch in der Pipeline? Die haben ja so Gas gegeben die letzten Jahre. Ja. Oder gerade mit den letzten Veröffentlichungen, da bin ich auch mal gespannt. Die darf man wirklich nicht vergessen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. So ist es. Gut. Aber ich würde sagen, lass uns über unseren heutigen Werbepartner sprechen.
Ja, lass uns über Fahrräder sprechen.
Lass uns über Fahrräder sprechen. Und der aufmerksame Hörer wird sicherlich gemerkt haben, dass der Name schon etwas bekannt klingt, weil wir haben nämlich vor ein paar Monaten über die Firma Revive Interieur gesprochen und heute sprechen wir über die Firma Revive Bikes und das ist letztendlich nur eine Geschäftsfelderweiterung, wie man so schön sagt. Damals ging es darum, dass gebrauchte Designermöbel angekauft werden, professionell aufbereitet werden und wieder in den Zweitmarkt gegeben werden. Und das gleiche Prinzip können wir auch auf die Firma oder auf das weitere Geschäftsfeld Revive Bikes übertragen. Da funktioniert es nämlich genau so. Man kann dort sein E-Bike in Zahlung geben. Dieses wird von Fachpersonal professionell aufbereitet und wird wieder in den Zweitmarkt gegeben. Und das funktioniert quasi nach dem gleichen Vorbild wie bei den Designermöbeln, wie ich es eben schon erwähnt habe. Da gilt es genauso bei Revive Bikes, dass es Fachpersonal macht, die genau wissen, was sie tun und sie halt die Fahrräder aufbereiten, reparieren, säubern, reinigen, also sie wieder in einen neuwertigen Zustand versetzen, die Fahrräder. Ja, das ist quasi kurz und bündig erklärt, was Revive Bikes macht. Und ich habe mich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt, habe auch mal geschaut, was für Fahrräder dort angeboten werden, habe auch mal ein wenig mit der Ansprechpartnerin bei Revive Bikes telefoniert und im ersten Moment war ich erstaunt, dass das so viele aktuelle Räder sind. Also es sind jetzt wirklich nicht nur Räder aus der Anfangszeit der E-Bike-Geschichte, sondern es sind wirklich auch recht aktuelle Fahrräder dabei.
Hast du gemeint, du kriegst da noch so E-Bikes, die der Benz selbst zusammengeschraubt hat?
Ja, so nicht. Aber es gab ja, E-Bikes gibt es ja schon recht lange und da gibt es ja natürlich auch eine extrem schnelle Weiterentwicklung. Und mich hat es also ein bisschen gewundert, dass das recht aktuelle Produkte sind. Und hat sie gesagt, ja, es gibt halt viele, die immer das Neueste haben wollen und immer aktuelle Fahrräder haben wollen. Und die geben halt die Räder bei Revive Bikes in Zahlung. Und deswegen ist das Portfolio relativ aktuell, was man dort sieht. Und es sind halt auch Premium-Marken, Riese und Müller, Kalkhoff. Also alles das, was man kennt aus dem gehobenen Fahrradsegment, die dort halt angeboten werden, ja. Specialized habe ich auch gesehen, da habe ich auch ein Fahrrad gesehen, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Also recht aktuelle Modelle, die dort angeboten werden. Ja, zu einem ordentlichen Preisnachlass, wie man es auch bei den Designermöbel gewohnt ist, ist es dementsprechend auch bei den gebrauchten E-Bikes genauso lukrativ, dort sich mal umzuschauen. Und man bekommt halt auch ein professionell aufbereitetes Fahrrad. Und die Fahrräder, die dort angekauft werden, werden auch einer extremen Kontrolle unterzogen. Da wird jetzt nicht einfach mal geschaut, okay, sieht ja ganz gut aus, sondern es wird zum Beispiel auch drauf geschaut, ob der Rahmen einen Riss hat oder vielleicht sogar einen Rahmenbruch hat, den man so im ersten Blick gar nicht erkennen kann. Und eventuell werden dann auch, oder wenn der Rahmen gebrochen oder gerissen ist, werden dann auch solche Fahrräder gar nicht erst angekauft, weil es in vielen Fällen auch gar nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll ist, Fahrräder wieder in Stand zu setzen, wo ein Rahmenbruch oder ein Rahmenriss vorliegt. Und da wird natürlich beim Ankauf eine extreme Kontrolle durchgeführt, dass da nicht irgendwelche grob defekten Räder oder nicht reparierbaren Räder angekauft werden. Dass letztendlich auch der Kunde, der sich ein gebrauchtes Fahrrad dort kauft, ein Fahrrad in einem optimalen Zustand bekommt. Ja, das ist quasi so grob erklärt, was Revive Bikes macht. Und ich finde das eine tolle Geschichte, weil ja auch E-Bikes im Moment so der Hype-Train ist, der ja schon seit Monaten oder seit Jahren durch das Land fährt sozusagen. Und ich finde das schön, dass jetzt auch die Firma Revive auf den Zug aufgesprungen ist. Und die Nachfrage ist ja im Moment auch größer, als dass es der Markt bedienen kann. Und die Lieferzeiten sind ja extrem hoch. Und einen großen Vorteil hat man natürlich, wenn man sich für ein gebrauchtes Fahrrad bei Revive Bikes entscheidet. Die Fahrräder, die dort abgebildet sind, sind auch alle verfügbar und ich habe keine langen Lieferzeiten. Bei vielen Modellen, die man so im freien Markt hat, die einem wahrscheinlich gut gefallen, die man sich zusammen konfektioniert, hat man natürlich den Nachteil, dass man da teilweise 3, 4, 5 Monate Lieferzeit hat. Ich habe letztens mal ein Fahrrad konfiguriert, was mir persönlich gut gefällt. Oh, habe ich Lieferzeiten von 8 Monaten und da liege ich natürlich wieder in einer kalten Jahreszeit, was jetzt nicht unbedingt Fahrradsaison ist.
Ja, vor allem da fängt ja dann schon wieder die neue
Generation an. Genau. Ja. Und da sehe ich jetzt den großen aktuellen Vorteil bei Revive Bikes. Die Fahrräder sind halt alle verfügbar und wenn man halt ein Fahrrad findet, wo man sich mit committen kann in irgendeiner Weise, was jetzt vielleicht nicht hundertprozentig seinen Anforderungen entspricht, aber wo man halt sagt, okay, da kann ich kleine Abstriche machen, aber dafür bekomme ich es halt sofort für einen ordentlichen Preisnachlass, dann ist das für mich jetzt im Moment eine sehr gute Anlaufstelle für ordentlich geprüfte, gebrauchte E-Bikes. Ja.
Man sollte auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, weil du hattest das Thema schon angesprochen, die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch, was sich auch auf die Gebrauchtpreise ja im Privatbereich einfach auch durchdrückt. Warum sollte ich mein Fahrrad, wenn ich es privat verkaufe, verschenken im Prinzip, wenn ich 5 Euro mehr dafür kriegen kann momentan, weil einfach die Nachfrage da ist. Und da macht ein Preisvergleich auf jeden Fall Sinn. Wir sagen das ja bei Apple und gerade im Refurb-Geschäft immer. Ja, guckt mal bei Apple nach, was sie an Refurb-Geräten gerade verkaufen, weil du da im Prinzip ein Neugerät kriegst. Ja, ist kein neues, aber du kriegst da im Prinzip ein wirklich sehr gutes Refurb-Gerät zu einem dann auch eigentlich attraktiven Preis direkt von Apple. Und wenn das, was im da haben, passt von dem, was du haben willst, ja, dann warum nicht da kaufen, anstatt hier irgendwo vielleicht aus einem Raucherhaushalt dir ein Gerät kaufst, wo du nicht weißt, wie das behandelt wurde. Ja,
ja, genau.
Genauso ist es halt auch beim Fahrradkauf jetzt in dem Fall.
Ja.
Weißt du, wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist. Und da hast du wenigstens dann die Garantie noch, dass das Ding quasi geprüft über die
Tür geht. Ja, und genau das ist das Problem. Wenn ich jetzt privat ein Fahrrad kaufe, also gebraucht privat kaufe, kann ich als Otto-Normal-Fahrradfahrer, sage ich jetzt mal, gar nicht so die versteckten Mängel sehen. Hat der Rahmen jetzt irgendwo einen Riss? Hat er jetzt irgendwo einen Schaden? Und da kann ich halt Probleme bekommen unter Umständen, wenn mir jetzt irgendeiner was unterschieben möchte und das Ding halt in den
Der weiß es vielleicht selbst nicht. Das kommt ja
auch. Er weiß es vielleicht selbst nicht. Das kann ja sein. Das kann ja keine vorsätzliche Handlung sein, sondern einfach Unwissen. Ganz klar.
Die wenigsten, die halt ein Fahrrad verkaufen, sind halt auch entsprechend Techniker. Du kannst nicht erwarten, dass jemand gerade bei der heutigen Technik auch in so einen Dämpfer reingucken kann.
So sieht's aus, genau. Und wie gesagt, da bekomme ich halt professionell instandgesetzte Ware, geprüfte Ware und bekomme ein ordentliches Fahrrad. So sieht's nämlich aus. Gut, das zu Revive Bikes. Wir haben natürlich auch wieder einen Hörervorteil. Wir haben die Landingpage bei uns in den Shownotes verlinkt und wenn man über diesen Link geht, bekommt man auf den gesamten Einkauf 10% Rabatt. Das gilt nicht nur für die Fahrräder, sondern auch nochmal für die aufbereiteten Designermöbel. Also es gilt sowohl für den Revive Interieur Shop als auch für den Revive Bikes Shop. Da gibt es, wie gesagt, 10% Rabatt. Und das kann sich bei den Preisen schon lohnen. Ne?
Ich wollte es gerade anmerken, weil wenn wir mal gucken, wo wir da eventuell unterwegs sind, je nachdem, für was man sich interessiert, da kommen ein paar Euro sehr schnell zusammen. Ja.
So sieht's aus, ja. Gut, wie gesagt, 10% Rabatt auf beide Shops, Revive Bikes und Interieur. Da gibt es über den Link 10% Rabatt. Und falls ihr jetzt nicht unbedingt im Boot für Fahrräder seid, aber vielleicht ihr einen bekannten Kollegen habt, gebt den Tipp doch einfach mal weiter. Sie können sich da gerne umschauen. Gut, dann bedanken wir uns für die freundliche und entspannte Unterstützung bei der Firma Revive Bikes.
Genau, vielen Dank. Aber nochmal kurz bei dem Thema zu bleiben. Was mich mal interessiert ist, wie die nächsten 1-2 Jahre sich noch entwickeln, gerade im Gebrauchtbereich im Thema E-Bike, weil aktuell ja auch der Leasingbereich da ein bisschen gepusht wird oder so ein Kommen ist, gerade was jetzt auch das Firmenleasing beziehungsweise das Angebot von Arbeitgebern an ihre Mitarbeiter betrifft, E-Bikes zu leasen. Da bin ich auch mal gespannt. Weil irgendwann hast du dann ein Leasing-Rückläufer mit dem Fahrrad. Da könnte sich auch nochmal ein bisschen was tun. Bin ich auch mal gespannt.
Ja, da wird es dann irgendwann eine Schwemme geben von E-Bikes.
Schwemme ist jetzt die Frage, weil ich denke mal, dass der ein oder andere Mitarbeiter das Fahrrad dann auch gerne übernehmen wird.
Das wird es auch geben.
Aber so ein bisschen Bewegung am Markt wird sich da bestimmt auch tun. Ja. Vor allem ist die Frage, je nachdem, was dann eventuell oder wie viele Firmen dann noch auf diesen Trend aufspringen, wie das einfach auch von der Verfügbarkeit im Markt aussieht. Ja.
So welche
Auswirkungen das haben wird, da bin ich auch mal gespannt.
Ja, interessant. Interessantes Thema. Mhm. Ja, das ist ein, dieser E-Bike-Bereich ist ein Riesenmarkt. Ich sehe es ja, bei uns im Ort gibt es eine ambulante, einen ambulanten Pflegedienst, und für die Fahrten, die so innerhalb vom Ortskern und bis in die anliegenden Siedlungen gemacht werden für gewisse Pflegeprozesse, da sind einfach E-Bikes unterwegs. Und ja, da hat schön. Einfach mal der Pflegedienst 15 E-Bikes geleast, und die Mitarbeiter sind dann dementsprechend für die kleinen Fahrten im näheren Umfeld mit E-Bikes unterwegs. Ja, ist schon eine super Sache. Mhm. Zumindest im Sommer kann man das gut abhandeln, oder im Frühjahr und bis in den Herbst hinein.
Bei gutem Wetter.
Bei gutem Wetter, ja. Mhm. Es kann Wetter. Ja auch im Winter noch gutes Wetter sein.
Es kann im Winter gutes Wetter sein. Und selbst wenn du eventuell, wenn die Temperaturen mal anziehen und du vielleicht noch so ein Frostproblem oder so morgens hast, je nachdem, wie die Verhältnisse sind, der eine oder andere würde vielleicht dann trotzdem gerne auch mit dem Fahrrad fahren. Ich kenne Leute, die sind mit Spikes unterwegs. Muss man böse aufpassen? Man muss wirklich böse aufpassen, gerade was halt dann die wieder die Winterende betrifft, beziehungsweise die Übergangszeit, weil
da muss man natürlich sehen, wenn das im dienstlichen Bereich genutzt wird, wie es mit dem Versicherungsschutz aussieht, ob das denn überhaupt möglich ist, dass man das machen kann, aber man muss es ja nicht gleich übertreiben.
Nee, das nicht. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, aber wie gesagt, ist halt auch wieder die StVO ein großes Thema. Muss man halt auch aufpassen und das alles berücksichtigen. Und wie du es schon gemeint hast, gerade da im geschäftlichen Umfeld, versicherungstechnisch auch nochmal, denke ich mal, ein großes Thema, was da eventuell auch zu einem Problem werden könnte. Ja. Aber man muss es ja nicht übertreiben.
So sieht's aus. Sollte man generell nicht.
Genau.
Worum es geht. Gut. Und dann lass uns doch noch mal so ein paar Kurzthemen hier einstreuen, hätte ich bald gesagt. Unser berühmter Prototypensammler hat wieder zugeschlagen, nämlich der Giulio Zompetti. Der hat eine ganz besondere Apple Watch aufgetrieben, die es so nie gab. Das ist ein Prototyp, der, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Smart-Konnektoren verbaut hat, die sich quasi in dem Bereich befinden, wo man das Armband anschließt. Und es gab ja auch vor einigen Monaten Patentanträge, die aufgetaucht sind, die genau dieses beschreiben. Smart Bands sozusagen, die Apple Watch mit einigen Funktionen erweitert, sprich mit einigen Sensoren, eventuell sogar mit einem erweiterten Akku etc. pp. Dieser Prototyp basiert genau auf diese Patentanträge. Man sieht halt genau das, was man auch in diesen Patentanträgen gesehen hat. Rechts und links, dort wo man die Uhr connectet, gibt es halt diese zwei Smart-Konnektoren. Ich nenne das jetzt mal Smart-Konnektoren, ob die da wirklich so heißen oder ob das Apple danach wirklich so angedacht hat, die so zu nennen, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Sache. Und das ist halt ein interessanter Prototyp, den er sich geangelt hat. Basieren tut dieser Prototyp auf das Series 3 Modell, also so alt ist das gar nicht. Ja, doch, ist schon ziemlich alt. Wir sind, glaube ich, bei Series 6, vor drei Generationen. Da gab es halt diesen Prototyp, wo Apple mitgespielt hat. Ja.
Gab es sowas nicht schon mal ganz am Anfang bei der allerersten Apple Watch? Das war allerdings nicht diese, wie jetzt hier auch in der Patentzeichnung, sondern irgendwie mittig angebracht.
Der Service Port, der befindet sich ja weiterhin im Gerät.
Das war der Service Port. Weil da gab es doch mal Überlegungen, auch bei Kickstarter, glaube ich, über Bänder, die eventuell diesen Port nutzen könnten. Da ging es doch auch mal um irgendwie Akku-Armbänder oder andere Erweiterungen noch. Mhm. Okay. Gut, dann war das das.
Das ist das Service Port. Den Service Port gibt es ja weiterhin noch. Also es ist jetzt ja kein Port, der irgendwie verschwunden ist. Der existiert weiterhin noch in der aktuellen Generation.
Ja, ich habe ja nie eine Apple Watch bis jetzt gehabt. Ja, mich juckt es ja in den Fingern seit einiger Zeit. Aber wie dir ja auch, momentan halte ich ja an dem bisschen Geld, was ich habe, ziemlich fest. Mal gucken, vielleicht entspannt sich das ja Ende des Jahres noch, wenn wirklich da in Bezug auch gerade mit Corona sich vielleicht die Befürchtungen nicht so bewahrheiten, dann sitzt vielleicht auch der ein oder andere Euro wieder lockerer. Mhm. Wobei das wäre eher ein iPhone als eine Apple Watch.
Muss ich auch sagen. Erstmal bräuchtest du ja nur einen Mac, das ist erstmal.
Ja, da kommen wir gleich zu.
Da kommen wir gleich zu.
Mhm. Okay. Ich habe da noch ein Thema mit aufgenommen, das spielt in diese Richtung.
Ah, das spielt in diese Richtung. Naja, wunderbar, sehr schön. Ja. Gut, aber du hast auch ein Thema mitgebracht, was ich letztendlich eigentlich auch hätte mitbringen können, aber das habe ich aus strategischen Gründen nicht mitgebracht, aber du kannst es gerne.
Das, was jetzt da im Access gerade steht?
Ja, genau.
Genau,
ja,
weil das ist nämlich das, was jetzt auch hier wieder gerade in den Mac Mini spielt, wo ich eben gemeint hatte, da kommen wir noch dazu. Und zwar bin ich ja momentan am Überlegen, mir ein Mac Mini zuzulegen. Und bin da am gucken, was gibt's da eventuell noch an andere Hardware, die ich gerne oder die sich dann für mich gerade anbietet, alleine was jetzt Anschlussmöglichkeiten beziehungsweise Erweiterungen betrifft. Und da bin ich jetzt über etwas gestolpert von, wie sprichst du es immer aus? Zatecky?
Zatecky, ja. Mhm.
Genau, und zwar haben die jetzt auch wieder, und das haben wir eigentlich in der Vergangenheit von diversen Herstellern gehabt für jede Mac Mini-Generation im Prinzip, bieten die einen Hub an, im Design passend zum Mini, auf diesen Hub stellt man den Mini im Prinzip, ja, und gewinnt dann da zusätzliche Anschlüsse im Bereich von USB-A-Anschlüssen und anderen halt noch einen Kartenreader.
SD-Card-Reader, genau.
Genau. Und einem integrierten der Möglichkeit, eine SSD noch einzubauen, und zwar in Form von einer M2 SATA, leider kein NVMe-Support. Das war eigentlich so mein erster Gedanke, als ich das Bild gesehen habe, aber sie schreiben explizit halt nur unterstützte SATA. Wobei der Hub wird über USB-C angeschlossen, nicht über Thunderbolt. Von daher denke ich mal, SATA kann man noch verschmerzen. NVMe wäre vielleicht schon mal das eine oder andere gegangen, ein bisschen schneller, aber das lässt sich, glaube ich, da noch verschmerzen. Ja, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Käme für mich vielleicht sogar auch dann direkt in Frage, gerade aufgrund halt auch nochmal einen SD-Kartenleser an der Front zu haben, macht für mich auf jeden Fall nochmal Sinn. SD in Form von M2 macht auf jeden Fall auch nochmal Sinn, um da relativ günstig auch nochmal schnellen Speicher halt jetzt zu integrieren, ohne dass er halt mehr Platz auf dem Schreibtisch auch braucht. Das wäre auf jeden Fall was ich nochmal im Auge hätte. Ob ich das direkt am Anfang mit shoppen würde, ist die andere Frage, weil da ja auch, denke ich mal, andere Hersteller wahrscheinlich in Startlöchern stehen oder halt mit entsprechend ähnlichen Sachen noch auf den Markt kommen. Aber das ist auf jeden Fall, was ich im Auge habe, definitiv. Also ja. Wenn ich mir jetzt ein Mini zulege, würde sowas in dieser Art wahrscheinlich auch Einzug halten bei mir.
Ja, wir hatten vor ein paar Wochen das Modell ohne den SSD-Slot oder ohne den M2-Slot besprochen. Das gibt es ja auch. Das war ja das erste Modell, was sie rausgebracht haben. Das Modell wird es auch weiterhin geben. Das ist jetzt quasi nur eine Produkterweiterung. Und dieses Ding ist wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet und es ist wirklich nahtlos. Fügt sich das unter den Mac Mini und man könnte denken, es ist ein Zubehörprodukt von Apple, weil man merkt halt gar nicht, dass es irgendwie ein Fremdkörper in Anführungsstrichen ist, weil es halt auch die gleichen Grundmaße hat wie der Mac Mini und man stellt den Mac Mini einfach oben drauf. Auf der Rückseite verbindet man das Ganze dann über ein USB-C-Kabel und es sieht auch vom Kabelmanagement top aus, weil sich das Kabel halt auch auf der Rückseite befindet und es ist ein sehr, sehr schönes Produkt. Jedenfalls das Modell ohne M2-Slot, dafür kann ich halt sprechen, weil das habe ich selbst getestet und selbst in der Hand gehabt und da ist die Verarbeitungsqualität sehr, sehr gut und ich gehe davon aus, dass das letztendlich das Gleiche ist, nur dass hier halt ein Slot drin ist.
Genau.
So.
Und das wäre auf jeden Fall auch mal, wie gesagt, gerade was jetzt den Bereich Speichererweiterung betrifft, auch nochmal eine sehr schön integrierte Sache, weil du nicht extra nochmal entweder ein zusätzliches Gehäuse hast, ja, was halt irgendwo rumstehen muss, sondern das verschwindet quasi da drin mein Gott, eine M2 SATA kostet ja heute auch nicht mehr die Welt. Ja.
Kommt drauf an, was man da nimmt, aber im Prinzip ist es recht witzig. Aber es macht ja auch keinen Sinn, da jetzt eine extreme High-End reinzuhängen, weil das Ding ist ja limitiert halt auf SATA. Also
genau.
Du musst halt auch dich der Gegebenheiten der Anschlussstruktur oder der, ja, du weißt, was ich meine.
Ja, klar. Also ja. Wie gesagt, wenn der Mini hier Einzug halten sollte und danach sieht es momentan einfach aus, dann wäre sowas auf jeden Fall auch in der engeren Wahl.
Ja. Ja.
Ja, ich muss das mit meiner Bank noch ausmachen, beziehungsweise mit meinem internen Diskussionsmonolog dann.
Ja,
okay. Ja, okay, jetzt mit meiner Finanzministerin jetzt nicht unbedingt, weil das ist ja ein Budget, was ich hier seit einiger Zeit ja auf der Seite habe, beziehungsweise halt aufbaue. Mhm. Ähnlich wie du ja auch teilweise das machst. Mhm. Das, wie gesagt, das geht jetzt nicht irgendwie von unserem Haushaltsgeld oder so ab, sondern es ist ein Budget, was man hier über die Zeit einfach aufgebaut hat, was ja dann auch teilweise über unsere Kooperationspartner, die wir haben, dann auch ein bisschen aufgebessert wird. Wie gesagt, da ging es jetzt nicht ans Eingemachte, um es mal so zu sagen.
Ja.
Aber trotzdem, das kennst du ja auch und das kennen unsere Hörer ja wahrscheinlich auch, im Moment dreht man quasi jeden Cent zweimal um, ja, weil man sich halt so Anschaffungen in der aktuellen Zeit dann halt doch noch mal mehr überlegt, weil man das Geld vielleicht an anderer Stelle, wenn es dann doch mal nicht so rosig aussieht, und ich war ja, bevor ich den Job angefangen hatte, ja auch ein paar Monate arbeitslos, dann, ja, wie gesagt, da überlegt man sich so eine Anschaffung halt zweimal. Wobei bei mir, wir haben da ja schon so oft drüber gesprochen im Podcast, wird's wirklich Zeit. Also der ist nicht nur in die Jahre gekommen, sondern der macht ja technisch auch teilweise Probleme. Da wird's wirklich Zeit, dass was Neues ins Haus kommt. Ja. Und der macht, denke ich mal, ein Mini, alleine was der Anschaffungswiderstand betrifft und auch wie ich ihn bis jetzt ja nutze. Ja, einfach, denke ich mal, im meisten Sinn, ja. Auch wenn man gerne was anderes hätte. Aber das ist halt auch immer die Frage des Budgets, ja, letztendlich.
Ja, ja, klar. Das ist immer die Frage des Budgets. Das limitiert nämlich alles.
Ja.
Das Budget.
Ja, ja. Und halt, wie gesagt, aktuell einfach die Situation auch.
Ja, ja.
Dass man vielleicht dann die ein oder andere Ausgabe dann doch lieber zweimal überdenkt, beziehungsweise dann vielleicht doch mal ein bisschen nach hinten schiebt. Ja.
So ist es.
Aber irgendwann ist es dann Zeit. Und vor allem, du sagst ja dann auch, früher hatte ich ja den Luxus, ja, mit dem MacBook noch, dass du dann gesagt hast, okay, du hast noch ein zweites Gerät, auf das kannst du notfalls ausweichen. Nur, ich habe ja selbst kein zweites mehr und das MacBook Air meiner Frau ist ja mittlerweile auch in einem Alter, wo es eigentlich dringend ersetzt werden müsste. Das müsste sie dann geschäftlich machen, weil das ist ja ihr Geschäftsgerät. Da würde ich mir eigentlich verkneifen, das fürs Podcasten zu nehmen, ja.
Ja, ja, klar.
Von daher, es ist halt momentan auch kein Ersatzgerät im Haus, ja. Weil mit dem iPad ist es momentan auch schwierig, wobei das iPad Air ist ja auch in die Jahre gekommen, ja. Es ist
alles angefangen, ich kenne das, ja. Ich kenne das.
Ja. Aber zum Beispiel, du hast doch einen Windows Gaming PC, mit dem kann man doch auch noch,
ja, das ist halt nur wie immer das falsche OS, ja.
Ja, ja. Wie der Name schon sagt, Windows. Ja. Das,
Apropos Windows 11, aber da kommen wir, glaube ich, auch noch irgendwann dazu. Da
kommen wir auch noch zu, ja, aber genau. das streifen wir nur.
Okay.
Gut. Ja, sonst haben wir unser Thema hier verpasst oder unsere Kernaussage verpasst, hätte ich bald gesagt.
Genau. Obwohl, aber ich glaube, jetzt kommen wir zu zwei OS X-Versionen, ja, die mit zu den liebsten von uns gehören.
Ja, ja.
Zumindest mal eine davon.
Und Apple haut die kostenlos raus.
Ja, wobei in dem Alter.
Ja, Lion und Mountain Lion kann man sich jetzt kostenlos bei Apple herunterladen. Das hat nämlich vorher 22 Euro gekostet, wenn man das haben wollte. Und
was ich eigentlich offen gesagt auch nicht so verstehe. Ja.
Ja.
Sie haben es ja nur angeboten für Leute, die, oder als Support für Leute, die Geräte hatten, die halt nur bis zu dieser Version unterstützt haben. OS X. Und dafür dann nochmal
Geld zu verlangen. Diese beiden Versionen gibt es jetzt kostenlos. Und nur nochmal als kleine Hintergrundinformation. macOS wurde erst ab Version 10.9 kostenlos. Hm. Vorher musste man da Geld für bezahlen.
Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich für meine OS-Upgrades bezahlt habe, ja.
Ja, das kann ich auch, klar. Gut. Ja. Ja, dann gibt's noch ein paar Kleinigkeiten zu iOS 15 oder besser erstmal eine Kleinigkeit, die, wenn man seinen persönlichen Hotspot aufmacht, was ja auf den iOS-Geräten ohne weiteres funktioniert, kann man sie jetzt dementsprechend mit WPA3 absichern. das ist noch vielleicht eine ganz wichtige Erneuerung, die drinne, die jetzt drin ist. Das ist ja also der neueste Verschlüsselungsstandard. Den gibt es ja mittlerweile auch schon etwas länger. Mich wundert es, dass Apple so spät drauf gesprungen ist auf diesen Standard. Naja, immerhin, jetzt haben wir es. Ja, und eine Sache, die mich schon etwas beruhigt hat, unter iOS 15 oder iPadOS 15 wird es jetzt möglich sein, Apps mehr RAM zuweisen zu können. Das sieht so aus, dass man bei gewissen Apps das als Entwickler mit einreichen kann. Also man muss es explizit mit einbauen. Das ist ein Entitlement, was man dort hinterlegen muss bei der dementsprechenden App als Entwickler. Unklar ist es jetzt, ob man das global einbauen kann als Entwickler oder ob man für jede App, die man dementsprechend mehr Arbeitsspeicher zuweisen möchte, das individuell beantragen muss. Das ist jetzt noch so ein bisschen unklar. Ja, das ist aber schon mal schön, dass gerade auch so professionelle Apps wie zum Beispiel Procreate oder Luma Fusion etc. pp. Dementsprechend in der Zukunft auch mehr Arbeitsspeicher benutzen können, verwenden können. Allerdings funktioniert das auch nur auf den M1-Geräten. Das wurde auch nochmal herausgearbeitet oder klargestellt. Alles andere, bei all anderen Geräten bleibt es derzeit so.
Ja. Ja, also so wie ich das eine Dokument, was ich gelesen hatte, zu dem Thema verstanden habe, kann es jeder Entwickler im Prinzip einbauen.
Okay.
Wenn es das Programm halt benötigt oder wenn der Entwickler halt der Meinung ist, dass halt das auf jeden Fall Vorteile bringt. Aber wie du es schon gesagt hast, es ist halt die Frage, wenn er es einbaut, geht es halt ungefragt durch den Review-Prozess einfach durch? Oder würde es da eventuell irgendwo zu Diskussionsbedarf führen? Ja, das ist halt erst die Frage. Aber so wie ich es verstanden habe, kann es jeder Entwickler im Prinzip mit einbauen, inwieweit das dann halt, wie gesagt, durch den Review-Prozess eventuell einfach durchgewunken wird oder da halt auf oder eventuell abgelehnt wird, ist halt die andere Frage. Aber klar, wenn ich irgendwo eine Wetter-App habe, braucht die das Entitlement? Wahrscheinlich eher weniger.
Nein.
Ja.
Nein.
Von daher muss man mal gucken, wie das halt im Review-Prozess dann in Zukunft abläuft.
Und deswegen ist es auch richtig so, dass das nicht flächendeckend bei allen Apps einfach mal so eingebaut werden kann, sondern dass es halt bei diversen Pro-Apps zur Verfügung steht.
Naja, aber wir hatten da ja auch schon in der Vergangenheit mal drüber spekuliert, inwieweit das eventuell dann einfach mit einer, einfach in Anführungszeichen, mit einem iOS-Update oder so dann einfach kommt. Jetzt haben sie es so gelöst, da muss man mal gucken, ob das dann wirklich auch das, ja, oder die Lösung dann einfach ist, ja. Aber es klingt auf jeden Fall schon mal gut, ja. Mhm.
So. Ja, und dann lass uns nochmal Windows 11 streifen, ja. Da hat ja Microsoft was vorgestellt. Da kann man sich jetzt natürlich länger darüber unterhalten, aber das wollen wir jetzt auch gar nicht machen, glaube ich. Was für die Mac-User ganz interessant sein wird, ist, dass es im Moment so aussieht, dass die Windows 11-Versionen oder die Windows 11-Versionen, die demnächst rauskommen werden, irgendwann Ende des Jahres war, glaube ich, der Zeitplan, so viel wie ich weiß, nicht auf Intel-Macs laufen werden. Das liegt nämlich daran, dass Windows 11 TPM-Module benötigt. Das heißt Trusted Platform Module und das in der Version 2.0. Das ist im Moment der Stand der Dinge, wie es im Moment aussieht. Wir wissen natürlich auch, dass sich Versionen halt verändern können und gerade auch Beta-Versionen verändern können und auch Systemanforderungen verändern können. Aber im Moment ist es halt festgelegt, dass man halt diesen TPM-Standard 2.0 braucht. Das können Intel Macs derzeit nicht anbieten und werden sie auch wohl zu 99,9% nicht anbieten können, weil es ein Hardware-Modul ist, was verbaut sein muss. Das Gegenstück bei Apple ist ja der T2-Chip, also die Secure Enclave. Das ist im Endeffekt das Gegenstück in der Mac-Welt und in der PC-Windows-Welt ist es halt dieses TPM-Modul. Und auch selbst im Windows-Lager oder im PC-Lager haben das nicht alle Rechner. Das ist nicht sehr weit verbreitet und die meisten Rechner, die es haben, haben es von Haus aus nicht aktiviert. Also man muss es auch im BIOS dementsprechend aktivieren. dieses Modul. Und da gab es auch so ein kleines Kompatibilitätstool, so ein Testtool, was Microsoft rausgebracht hat. Und da haben sich die Nutzer stark gefunden, dass das recht aktuelle Rechner dementsprechend nicht kompatibel sind, weil es auf dieses TPM-Modul hin gecheckt worden ist. Und das Modul hat gecheckt, ob dieses TPM-Modul vorhanden ist oder ob dieses TPM-Modul überhaupt aktiviert ist. Und da wurde dann einfach gesagt, nee, ist nicht kompatibel. Und es wurde den Nutzer nicht erklärt, warum es nicht kompatibel ist. Es gab halt einfach nur stumpf diese Aussage, nee, funktioniert so nicht. Ja, und was mich etwas wundert, dass die meisten Gaming-Boards, auch aktuelle Gaming-Boards, gar keine TPM-Module haben. Aber so viel wie ich weiß, kann man das bei den meisten Herstellern auch nachrüsten, was ich so quer gelesen habe. Ist das richtig, Thomas, so als Gaming-Spezialist?
Also ich wüsste nicht, dass meins unterstützt.
Ja gut, du hast ja schon nicht so ein ganz aktuelles, du bist ja auch schon etwas länger mit dem unterwegs. Ne?
Nee, ich habe ja mich gerade auch wieder mit dem Thema beschäftigt, oder das heißt gerade beschäftigt. Ich, wenn die Preise nicht so wären oder so, ja, ich bin ja dann parallel immer so ein bisschen am Gucken, neuer Gaming-PC, was gibt's da momentan? Also ich, genauso wie beim Mac, ich würde mir jetzt momentan sowieso priorisiert einen neuen Mac kaufen als einen Gaming-PC. Aber ich bin so ein bisschen am Gucken, gerade mit den Grafikkarten, die wir jetzt hatten, die neuen, was geht da momentan technisch? Und die Boards, die ich mir angeguckt hatte, ist jetzt bewusst nichts dabei, glaube ich, was speziell damit irgendwie, ja, geworben sowieso nicht, aber hätten die das unterstützt, bin ich momentan echt überfragt. Mhm. Wobei ich mir da auch nicht wieder die Latest and Greatest angeguckt habe, weil das preislich jetzt nicht unbedingt so das Budget gewesen wäre, wo ich mir, ich habe mir auch keine 3080 oder so angeguckt, weil das ist nicht mein Budget, ja, was ich da raushauen würde momentan für einen Gaming-PC. Ja, aber generell, ja, weil die Preise einfach jenseits von gut und böse sind. Aber ich wüsste nicht, dass die zwei Boards, die ich mir angeguckt hätte, das auch unterstützen.
Hm. Ja. Gut, also was ich gelesen habe, dass viele Hersteller es anbieten, dass man es nachrüsten kann. Also das ist kein Modul, was dementsprechend verlötet ist. Ne? Aber okay. Anyway. Ja, das zu Windows 11 von meiner Seite. Und Parallels hat angekündigt,
ja.
Windows 11 auf Intel Macs zu bringen. Ja, gut, wundert mich jetzt nicht, dass die das angekündigt haben. Wäre auch irgendwo bedenklich, wenn sie es nicht angekündigt hätten.
Ja, das ist eine Funktion. Ich denke mal, die wird von ihren Nutzern auch nachgefragt. Ja. Also von daher wäre es im Prinzip dumm, wenn sie nicht dran arbeiten. Aber um mal bei Windows 11 zu bleiben, ich fand es eigentlich sehr überraschend, was sie gezeigt haben, beziehungsweise was die Vision ja für Windows 11 ist. Weil sie auch gesagt haben, Windows 11 soll sich ja im Prinzip dem Nutzer mehr anpassen, oder sie wollen halt, dass der Nutzer sich mit Windows 11 zu Hause fühlt oder aufgehoben fühlt oder gut unterstützt fühlt, egal mit welchen anderen OS oder Systemen er arbeitet, sei es Android, sei es iOS, ja. Dass, wie gesagt, Windows da auf jeden Fall sich ihm anpasst, ja, dass er da gut aufgehoben ist. In dem Zusammenhang hatten sie ja dann auch gesagt, dass sie gerne iMessage für Windows hätten und da auf jeden Fall Apple auch gerne unterstützen würden, um das auf Windows zu bringen, weil wenn du als iPhone-Nutzer oder wenn du ein iPhone-Nutzer bist und wie gesagt mit der Vision, die sie haben halt für Windows, wäre es schön, ja, wenn dann halt auch iMessage zum Beispiel laufen würde und natürlich andere Apple-Dienste auch noch, aber explizit iMessage war halt auch nochmal ein Thema in dem Gespräch, was ich gelesen hatte. Und was mich überrascht hat, ja, wobei im Nachhinein jetzt eigentlich auch nicht überrascht hat, ist, dass sie mit Windows 11 auch Android-Apps unterstützen wollen. Speziell jetzt über den Amazon App-Store, den sie dann auch in ihren Microsoft-Store integrieren werden mit Windows 11. Macht, glaube ich, ja, durchaus Sinn für Microsoft zu gucken, dass sie da diese Unterstützung bringen, was ja auch wieder zu ihrer Vision passt, ja. Wenn halt ihr Windows-Nutzer halt ein Android-Telefon hat, Android-Telefon nutzt und da halt die Android-Apps gewöhnt ist, ja, beziehungsweise kennt, ja, dass er die auch entsprechend eventuell unter Windows, wenn sie im Amazon Marketplace halt verfügbar sind oder im Amazon App Store verfügbar sind, dann halt auch auf ihrem Windows-Rechner nutzen können. Macht natürlich in der Vision generell Sinn. Plus, sie holen sich natürlich auch nochmal diese Anzahl an Apps einfach auf Windows. Inwieweit das natürlich dann wieder für Anwendungen Sinn macht, ist eine andere Frage, aber die Diskussion hatten wir ja auch schon mit OS 10 und wie nannte sich das nochmal? Catalyst. Genau. Catalyst, ja. Hatten wir da die Diskussion ja auch schon, was da auch nicht so glücklich gelaufen ist und für Microsoft definitiv auch nicht unbedingt jetzt eine glückliche Lösung wäre, ja, inwieweit das eine Android-Textverarbeitung Sinn macht, unter Windows zu laufen.
Man hat ja einen Punkt, der mir jetzt gerade spontan durch den Kopf gegangen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel so Convertible-Geräte habe oder so ein Surface habe, was auch ein touchfähiges Gerät ist und wo ich auch mit einem Pencil arbeiten kann, da macht das, denke ich, schon Sinn, die ein oder andere Android-App auch auf Windows 11 laufen zu lassen. Weil da habe ich eine Touchfähigkeit, was ich ja beim Mac gar nicht so, was ich beim Mac ja nicht habe. Ich habe ja kein MacBook, was touchfähig ist. Und das gibt es ja in der Windows-Welt. Und da macht es in meinen Augen schon ein wenig mehr Sinn als bei Apple. Ja. Und es gab ja auch die Kritik, warum haben sie jetzt nicht den Play Store von Google genommen und warum haben sie sich für Amazon entschieden? Da habe ich auch eine Theorie zu. Die Gatekeeper-Geschichte bei Amazon ist einfach etwas krasser, in Anführungsstrichen, etwas eng geschlossener, oder der Gatekeeper ist etwas strenger als beim Play Store von Google, und sie wollen sich da wahrscheinlich auf die Plattform nicht so viel Schmutz holen, und es gibt eindeutig mehr Schmutz im Play Store als im Amazon App Store.
Ja. Was ich zu dem Thema auch noch nicht gelesen habe, ist, inwieweit Sideloading von Android Apps unter Windows möglich wäre. Weil alles, was ich bis jetzt gelesen habe, war halt nur aus dem Amazon App Store.
Da muss man halt aufpassen, dass man sich da nicht irgendwelchen Dreck auf System holt. Ne?
Das ist auch die Argumentation von Apple momentan in Bezug auf Öffnung von iOS für Drittanbieter.
Das ist die Hauptargumentation von Apple, klar.
Ja, und auch der Bereich Sicherheit und Privatsphäre etc. Aber wie gesagt, beim Thema Windows habe ich bis jetzt noch nichts gelesen in Bezug auf Android App Support zum Thema Sideloading. Würde mich etwas überraschen, wenn es möglich wäre. Ich denke mal, dass viele wahrscheinlich meckern werden, wenn es halt der Fall ist, dass es nicht geht. Aber ich denke, es ist der bessere Weg für Microsoft.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das, wie gesagt, müssen wir mal abwarten, wenn dann Windows 11 auch wirklich shippt, wie dann der Support sein wird und ob es die Möglichkeit gibt, eventuell über eine Einstellung dann vielleicht doch Sideloading möglich zu machen. Aber ich sehe es oder habe bis jetzt zu dem Thema halt noch nichts gelesen, ja.
Schauen wir mal. Ja, gut, wie gesagt, das sind so die Kleinigkeiten, die es zu Windows 11 gibt. Wir haben es halt nur gestriffen.
Ja, das waren jetzt mal so die Punkte, weil du es halt drin hattest, die ich halt mal kurz mit rein. Du könntest jetzt hier einen kompletten Podcast mit dem Thema füllen.
Ja, klar. Aber ich glaube, wir beide sind nicht so tief im Thema, was Windows 11 angeht. Da sollte man sich dann auch mal die Beta installieren, um besser mitreden zu können, würde ich sagen.
Nur auf welchem Gerät?
Ja, das ist wahr. Naja, gut. Dann lass uns nochmal einen Sprung in die iPad-Welt machen. Da gab es ein neues Thema, was der Mark Gurman aufgemacht hat. In meinen Augen ist es gar nicht so ein neues Thema, weil diese Gerüchte und diese Diskussionen gibt es eigentlich schon solange es zwei iPad-Größen gibt, also solange es das 12,9er respektive 11 Zoll iPad Pro gibt, da kam das dann auf, dieses Gerücht.
Und
das
hat jetzt da nicht erst drüber gesprochen?
Da hatten wir schon öfter mal drüber gesprochen. Okay, gut. Und das hat er jetzt irgendwie nochmal neu aufgenommen, das Thema, und sich nochmal drum gekümmert. Und er hat gesagt, ja, Apple arbeitet an einem größeren iPad Pro. Zu den Zollzahlen hat er jetzt nichts Konkretes gesagt, aber man kann natürlich dann davon ausgehen, dass es irgendwas zwischen 14 und 16 Zoll sein werden. Das ist so meine Prognose. Das leitet sich ja auch aus dem bisherigen Produktportfolio ab, das Ganze. Also im MacBook-Bereich kann man das ganz gut, oder aus dem MacBook-Bereich kann man das ganz gut ableiten. Und ja, das Ding soll wohl auch nicht in der nächsten Zeit kommen, sondern es wird noch ein paar Jahre dauern, bis Apple sich oder bis Apple das Portfolio bezüglich der Display-Diagonale erweitern wird. Ja, aber wie gesagt, diese Gerüchte gibt es schon so lange und wurden immer wieder aufgeworfen. Ja, und das liegt ja auch auf der Hand, dass Apple daran arbeitet und dass da Prototypen existieren. Das sehe ich auch als gesetzt und genauso, dass wie es Prototypen von dieser Apple Watch gibt mit diesem Smart Connector, gibt es auch Prototypen vom iPad Pro in einer größeren Zollzahl als 12,9 Zoll, ganz klar. Aber bevor Sie da ein 15 Zoll, 16 Zoll Gerät rausbringen, sollten Sie mal erstmal Ihr Betriebssystem auf eine gewisse Pro-Ebene heben und das wäre, glaube ich, wichtiger, als da größere Display-Diagonalen rauszuhauen.
Ja, okay, das eine muss das andere ja nicht ausschließen.
Nein, und wenn es in den nächsten Jahren kommen soll, haben sie auch noch ein bisschen Zeit, ihr iPad OS noch weiter in den Pro-Markt zu bringen oder mehr Pro-Features reinzubringen, als wir es jetzt sehen. Ja,
bis dahin haben sie dann wahrscheinlich auch keine Engpässe mehr in der Versorgung mit Displays vielleicht. Wo er weiß, welche Display-Technik vielleicht dann, aber ja, wo wir dann sind, ja.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Viele Analysten sagen, ja, diese Chip-Krise wird uns noch jahrelang begleiten und das wird noch jahrelang so weitergehen. Ja. Naja.
Es steht zu befürchten, weil aktuell gibt es ja auch keine Bestrebungen, Kapazitäten jetzt übermäßig auszubauen. Es wird zwar an Kapazitäten geschraubt, aber dass das irgendwie kurzfristig oder mittelfristig den Bedarf, den wir aktuell haben, oder die Kapazitäten abdeckt, die uns aktuell fehlen, sieht nicht danach aus, ja.
Ja, so ist es.
Und der Bedarf wird ja nicht geringer, ganz im Gegenteil, wenn man alleine mal guckt, wie stetig der Technikanteil alleine im Auto wächst, beziehungsweise wo überall mehr oder Technik drinsteckt, ja, was für,
Ja, es wird immer mehr. Ich meine, es fängt beim E-Bike an und hört beim Auto auf und hört bei der Waschmaschine auf und überall sind Chips drin in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form. Alles wird smart und alles wird noch smarter, als es ohnehin schon ist und überall sitzen
Chips drin. Gerade das Thema Internet of Things ist auch ein Markt, der nach wie vor quasi noch am Entstehen ist und entsprechende Wachstumszahlen generieren kann.
Ja.
Und da wird da die Nachfrage definitiv nicht geringer. Ja.
Richtig.
Klar kaufen nicht alle denselben Chip, aber die wollen ja alle produziert werden.
So ist es.
Ja.
So ist es. Gut, zum Schluss noch ein kleines Thema aus der Lego-Welt.
Apropos Lego, auch so ein Thema. Ja. Lego-Technik.
Lego-Technik, es gibt einige Bereiche, die mit Chips arbeiten, aber jetzt nicht mehr so oder jetzt nicht so extrem, wie man sich das vorstellt. Ja.
Aber auch mit.
Ja, klar. Aber das ist jetzt nicht so ein extremes Fokus.
Das ist jetzt, nee, das nicht und da ist auch kein M1 drin, aber.
Nein. Das würde mich auch verwundern, ja. Gut. Aber Lego hat was anderes am Laufen. Diese Geschichte gibt es auch schon seit Jahren. Mittlerweile haben sie sich aber offiziell dazu geäußert. Und es gibt auch offizielle Statements aus dem Hause Lego. Jetzt haben sie offiziell den Prototyp eines Lego-Steins vorgestellt, der aus PET-Flaschen produziert worden ist. Das haben sie schon jahrelang versucht und immer wieder probiert und immer wieder Ansätze rausgebracht und immer wieder Ansätze gezeigt, wie sowas aussehen kann. Aber sie hatten halt große Probleme in der Qualität, die gleiche Qualität abzubilden, wie sie mit den konventionellen Steinen ans Tageslicht legen, was die Qualitätsstandards angeht. Einige böse Zungen behaupten ja, dass auch da die Qualität nachgelassen hat. Gut, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Stichwort Farbgebung und Farbgenauigkeit und Farbtoleranzen, da hat Lego ja immer mal wieder Probleme. liegt auch, wie gesagt, an den verschiedenen Produktionsstandorten. Ja, da gibt es viele Faktoren, die da reinspielen in diese Geschichte. Aber jetzt geht's erstmal um diesen PET-Stein sozusagen. Und da gibt es auch offizielle Statements dazu, wie das in Zukunft aussehen soll. Und sie haben auch gezeigt und gesagt, dass es jetzt nicht zeitnah kommen wird, sondern dass sie davon ausgehen, dass das in den nächsten 2 Jahren Stück für Stück einige Steinserien ablösen wird. Und es sieht so aus, dass eine PET-Flasche für 10 2x4 Steine reichen wird. Das ist so die Maßangabe, die genannt worden ist. Und dass es mit transparenten Steinen wohl Probleme gibt, dass diese wohl auch dann in Zukunft noch nicht aus recycelten PET-Flaschen produziert werden. Das ist so der Knackpunkt noch, diese Transparenz. Und das ist ja bei Lego auch ein großer Steinanteil. Alles, was Scheiben betrifft etc., das ist ja logischerweise transparent. Und derzeit arbeiten an den perfekten PET-Stein 150 Mitarbeiter, also schon ein relativ großes Entwicklerteam, was sich darum kümmert, den perfekten PET-Stein auf den Markt zu bringen. Wie gesagt, derzeit ist es nur ein Prototyp, der auch vorzeigbar ist. Alle anderen Prototypen, die haben wohl nie das Licht der Öffentlichkeit erreicht oder gesehen. Ja, schöne Sache. Gerade was diese Plastiksteine anbelangt, da werden ja tagtäglich Millionen Plastiksteine produziert. Übrigens, kleiner Funfact am Rande, wer ist der größte Reifenhersteller der Welt? Lego. Ja.
Du meinst, was jetzt Stückzahlen?
Ja, Stückzahlen.
Für Modelle, ja, okay.
Ja, jetzt nicht, natürlich jetzt nicht Reifen fürs normale Auto, aber Reifen für Modelle, ja.
Ja, klar.
Gut.
Okay. Ja, okay, schwieriges Thema auch für Lego. Wenn man überlegt, am Anfang, gerade mit recycelten Kunststoff, wird ja im Prinzip jeder Rest irgendwie zusammengekehrt, geschreddert, irgendwie neu geschmolzen und dann hast du halt unanspruchsvolle Produkte mitmachen können. Der Markt hat sich natürlich die letzten Jahre auch entsprechend entwickelt. Das Angebot ist anders geworden. Die Produktpalette, die du halt aus recyceltem Kunststoff machen kannst, ist mittlerweile auch schon stark gewachsen. Das ist halt nicht mehr irgendwie, ja, keine Ahnung, billig 0815, wo es nicht drauf ankommt, Artikel kannst du mittlerweile draus machen, sondern da ist jetzt auch vernünftige Qualität am Markt, was das Recycling betrifft. Problem sind teilweise die Mengen, die verfügbar sind für die Anwendung, die du haben willst an Recyclingstoffen, teilweise Zulassungen, je nachdem, für was du es halt einsetzen willst, ist nochmal so ein Thema. Für Lego jetzt nicht unbedingt jetzt vielleicht so ein Thema wie für andere Branchen. Das Problem könnte sein, an die Mengen konstant ranzukommen, um halt entsprechend auch Stückzahlen zu produzieren. Das könnte nochmal so ein Ding sein. Deswegen vielleicht auch so der Zeitrahmen, den sie sich gesetzt haben.
Ja, und ich könnte mir halt da vorstellen, dass sie halt nur gewisse Steine dann aus PET-Flaschen herstellen werden. Also jetzt nicht die komplette Produktserie,
sie halt auch vielleicht einfach von den kleinen Modellen oder mit kleinen Modellen vielleicht irgendwo anfangen, wo halt die Steinzahl jetzt nicht so übertrieben hoch ist wie bei einem, keine Ahnung, 10.000 Stück Piece, ja.
Ja.
Dass sie dann wirklich sagen können, besteht aus 100% recyceltem Kunststoff.
Mhm.
Entweder halt, wie gesagt, kleine Modelle, kleine Serien vielleicht, was Spezielles, was auch vielleicht das Thema dann einfach aufgreift, Recycling, oder nennen wir es einfach mal, das sage ich jetzt nicht, dann fühlt sich der eine oder andere auch auf den Schlitz getreten, aber dass das Thema Recycling dann einfach vielleicht auch mit dem Produkt dann einfach aufgegriffen wird, ja. Ja. Dass du da nochmal so ein bisschen den Querverweis oder diese Metaebene einfach mit reinbringst. Ja, recycelter Kunststoff, ja.
Ja, auf jeden
Fall. Könnte durchaus sein, ja. Oder aber, dass sie sagen, hier 20% des Packungsinhalts besteht aus Recycling-Kunststoff oder so. Ja, wie weit das Sinn macht, ist wieder die andere Frage, aber ja.
Ja, das Thema Nachhaltigkeit, das geht Lego im Moment verstärkt an. Sie wollen auch die einzelnen Tüten, die sich im Inneren einer Lego-Verpackung befinden, also wo die einzelnen Bausegmente verpackt sind, die wollen sie jetzt dementsprechend demnächst auch aus Pappe nehmen oder aus Papier. Im Moment sind es ja noch Plastiktüten. Da frage ich mich auch, warum das so lange dauert, das umzusetzen. Das hätte man schon viel früher machen können.
Ja, okay. Da kommt natürlich das Thema Produktentwicklung auch bei einer Verpackung halt wieder zum Tragen. Das ist auch nichts, was du unbedingt von heute auf morgen machst. Das muss natürlich auch umsetzbar sein in den Stückzahlen, die du hast. Du brauchst die Verpackungsanlagen müssen geeignet sein, um das halt entsprechend auch zu machen. Das ist jetzt auch leider nichts, was irgendwie einfach mit einem Fingerschnipsen halt umzustellen geht. Und du brauchst natürlich dann auch wieder die Stückzahlen, die einfach geliefert werden. Weil Lego ist kein kleiner Hersteller.
Nein, auf keinen Fall.
Von daher ist jetzt das auch nicht so einfach umzustellen. Guck mal alleine, wie lange Iglo gebraucht hat, ihre Verpackung von den Aluschalen jetzt nach und nach umzustellen. In dem Bereich. Und welche Nachwirkungen oder welche Auswirkungen das auch für dich als Konsument hat. Die Zubereitungszeit kann sich verlängern, was ja auch wieder einen erhöhten Energiebedarf für dich zu Hause bedeutet, wenn du es im Backofen zum Beispiel zubereitest. Das sind alles so Sachen, die in der Produktentwicklung natürlich auch berücksichtigt werden müssen. Das trifft jetzt nicht auf Lego zu, die Teile steckst du nicht in den Backofen. Aber alleine die Problematik mal klar machen, das ist halt mehr als einfach nur von der Plastiktüte auf was anderes umzustellen. Genauso jetzt die Verordnung, was an Plastikbesteck etc. verboten jetzt oder in Zukunft nicht mehr erlaubt ist oder was jetzt verboten wurde mit Einwegbesteck etc. und Einwegtellern und Einwegbechern etc. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Passt mir jetzt auch nicht unbedingt, vor allem, weil wir ja schon seit Jahren drüber diskutieren und jetzt hast du halt nochmal so diese Übergangsfristen, ja, die sich auch nochmal teilweise Jahre oder über ein, zwei Jahre hinziehen können. Ich hätte mir da auch was anderes gewünscht, aber es ist halt leider so.
Hm. Ja, klar. Ja. Naja, gut, aber ich finde sehr gut, dass Lego
definitiv.
Das jetzt vorantreibt,
gerade, und dass
da was passiert.
Weil du musst mal gucken, das ist ja im Prinzip nur Kunststoff, was sie verkaufen.
Ja, klar.
Also wenn sie da, selbst wenn es nur 20% ist, umstellen können, ist das ein Riesenhaufen.
Und ja, ich meine,
ich denke mal, das wird mehr sein. Klar. Ja, das wird mehr sein im Endeffekt sogar. Aber rechne doch mal, oder geht doch mal alleine von 20% aus. Das ist ein Riesenanteil an Recycling, den sie sich da mit reinholen, was auch natürlich einen entsprechenden Impact, um es mal so zu sagen, einfach hat, ja, im ganzen Prozess, ja, oder Rohstoffbedarf, den sie haben. Also das ist schon.
Auf jeden Fall.
Da macht es auf jeden Fall viel aus. Ja. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie, keine Ahnung, ein Produkt hast, wo ein Teil Kunststoff ist. Nee, das ist ja, das ganze Produkt ist ja Kunststoff.
Ja, das ist durchgehend Kunststoff, ja. Die Zeiten, dass Lego Holzspielzeug gebaut hat, das ist schon lange, lange, lange her.
Also jetzt habe ich auch wieder gelesen, man sollte die Ölförderung, weil jetzt gerade das Unglück ja, was war es, Mexiko, mit der Ölplattform beziehungsweise mit der Pipeline passiert ist, wo sie dann sagen, ja, Ölförderung jetzt heute direkt einstellen, ja, und mehr Elektroautos auf die Straße. Aus dem Öl, was da gefördert wird, wird ja nicht nur Kraftstoff für Fahrzeuge hergestellt.
Ja. Das ist es.
Das ist ja im Prinzip nur ein kleiner Anteil von dem, was aus dem Rohöl gemacht wird. Ja, aber klar, dass man sich da was einfallen lassen muss und dass es so nicht weitergehen kann, ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, das Erdöl, was da gefördert wird, landet nicht nur im Tank von deinem Auto. Ja,
ja, das ist klar. Das ist klar. Ich glaube, dass
nee, ich denke, das ist
vielen gar nicht so bewusst, wo überall Öl drin steht.
Gewitter.
Okay.
Bei uns dann kommt zum Ende der Sendung Gewitter.
wie gut, dass wir am Ende der Sendung sind. Das haben Sie auch angesagt, dass heute nochmal, das heißt heute nochmal.
Ich hatte eigentlich nur was gesehen von schönem Wetter heute. Heute Abend wollte ich grillen.
Ja, bis dahin soll es durchgezogen sein. So ab 20, 21 Uhr soll das Gröbste durch sein.
Ja, ich grill ja nicht um 21 Uhr.
Naja.
Hatte ich gut. Nicht.
Okay. Gut. Ich würde sagen, Thomas, wir liegen perfekt im Zeitplan, den wir uns beide gesetzt haben. Dann, wenn alles gut geht, so Gott will, und das Internet mitspielt, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Genau.
Okay, bis dann.
Bis dann, ciao.
Ciao.